Ein ganz normales Subventionsgrab, West-Berlin im wirtschaftlichen Strukturwandel. Ralf Ahrens ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und arbeitet zurzeit am Projekt Strukturpolitik und Subventionen in der Bundesrepublik. Debatten und Entscheidungen nach dem Wirtschaftswunder. Ja, das Thema Subventionen, das ist Ihnen ja auch unabhängig von West-Berlin recht geläufig dementsprechend, oder?
Ja, das ist richtig. Dieser Vortrag war jetzt Ausschnitt oder ein Seitenzweig aus einem größeren Projekt. Wir haben in Potsdam eine eigene Abteilung zur Geschichte des Wirtschaftens, in dem eben unter anderem dieses Thema Strukturpolitik und Subventionen bearbeitet wird, mit dem Schwerpunkt auf den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und ja, der Fall Berlin reizt natürlich zu der Frage, allein schon wegen des Images, das Berlin nun mal hat als Subventionsgrab, zu der Frage, wie viel war denn daran eigentlich vergleichbar mit dem, was andernorts passiert ist, wie viel war anders und speziell.
Gehen wir mal ganz kurz auf die Genese zurück. Wie kam es zu diesem wahnsinnigen wirtschaftlichen Struktur-Berlin-Problem in Berlin, in West-Berlin?
Die beginnen ganz klar mit dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges, mit der Besetzung, mit der Teilung der Stadt und dann mit ihrer Abkopplung seit den beiden Währungsreformen und seit der Berlin-Blockade von Westdeutschland, also zu dem, was dann eben die besondere politische Einheit West-Berlin ausmacht, die ja auch wirtschaftlich in einer ganz besonderen Lage ist, weil sie eben zu einer Volkswirtschaft gehört, mit der sie sozusagen nur durch einen sehr langen Transportkanal verbunden ist. Das alleine schafft schon Kosten. Es gibt Demontagen in West-Berlin und in Ost-Berlin, die Industrie reduzieren unmittelbar nach Kriegsende. Es gibt natürlich Abwanderungen von Unternehmen nach Westdeutschland, das bekannte Beispiel Siemens oder zumindest von Konzernzentralen, weil man Angst vor der sowjetischen Besetzung hat. Und die Reaktion darauf sind dann erste Unterstützungsleistungen, die noch nicht sehr formalisiert sind, angefangen natürlich mit der Luftbrücke. Dann kommt das sogenannte Notopfer Berlin, das heißt, da wird Geld aufgebracht in Westdeutschland, quasi zusammengekratzt, darauf deutet der Name ja auch sozusagen hin, auch mit deutlicher Unterstützung der westdeutschen Bevölkerung. Das wird dann verstetigt in dem Moment, wo die politische Situation sich verstetigt mit den beiden Staatsgründungen.
Ich muss mal ganz kurz einhaken, weil man hat ja ganz, ganz unterschiedlich probiert, der Lage dann Herr zu werden. Was waren alles so die Angelpunkte, mit denen man das probiert hatte? Was waren welche, die zielführend waren? Was waren welche, die jetzt nicht so zielführend waren?
Also grundsätzlich kann man zwei sozusagen große Brocken unterscheiden. Das eine ist das, was dann 1970 gebündelt wird im Berlin-Förderungsgesetz, was seine Wurzeln aber schon in der Nachkriegszeit eigentlich hat. Das heißt, bestimmte Anreize, steuerliche Anreize, um in Berlin zu produzieren, in Berlin zu investieren, in Berlin Wertschöpfung zu betreiben und damit auch Arbeitsplätze zu schaffen. Gerade Berlin war ja von einer sehr hohen Arbeitslosigkeit betroffen in den frühen 50er Jahren, die dann auch nach Meinung der Literatur durchaus unter Mitwirkung der Subventionsinstrumente dann erfolgreich abgebaut wird, sodass zur Zeit des Mauerbaus in etwa Vollbeschäftigung herrscht und dann plötzlich Arbeitskräfte fehlen. Das ist der eine Brocken, die steuerlichen Anreize. Zu denen kommt dann nach dem Mauerbau die berühmte Zitterprämie dazu, also die Gehaltszulage für Arbeitnehmer.
Immerhin 8%, ist ja kein Pappenstiel.
8% steuerfrei, wobei das nach dem Mauerbau erstmal sozial gestaffelt mit 5% beginnt und dann seit 1970 haben wir diese 8%ige Zulage. Das andere ist der sogenannte Bundeszuschuss, das heißt, der Bund zahlt einen großen Teil des Westberliner Haushalts. Da gibt es eine gesetzliche Formulierung dafür, die das auch verstetigt. Das ist teilweise ein Ersatz dafür, dass Berlin nicht am Länderfinanzausgleich teilnehmen darf und kann. Zum allergrößten Teil ist es aber eben schlicht und einfach ein Haushaltsausgleich, den der westdeutsche Steuerzahler leistet aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Erschwernisse in Berlin, in West-Berlin.
Dieses viele Geld, das dann geflossen ist von Westdeutschland nach West-Berlin, führte das dann auch zu dieser Mentalität, die das Ganze in Verruf gebracht hat?
Also ich wäre da sehr vorsichtig. Mentalität ist immer ein großes Wort und trotzdem leicht gesagt. Und man sollte, glaube ich, versuchen, nicht zu suggerieren, dass der West-Berliner an sich und die West-Berlinerin an sich dazu neigen, Steuergelder zu verschleudern. Das, wovor Karl Schiller schon in den 60er Jahren gewarnt hat mit Subventionsmentalität, richtet sich eher in Richtung der Berliner Unternehmen, der Berliner Unternehmer, sozusagen die Neigung gering zu halten, Subventionen von vornherein mit einzukalkulieren als Kostenstützung, sondern grundsätzlich darüber nachzudenken, wie man so produziert, dass auch irgendein Markt einem die Erzeugnisse abnimmt.
Ich zitiere mal ganz kurz dieses dann doch sehr drastische Zitat aus dem Bosetzky-Buch, Erinnerung eines Inselkindes. Im unternehmerischen Sinne war Wettbewerb so lethargisch, dass jeder eine Chance hatte, der bereit war, über das normale Maß hinaus zu arbeiten oder sich zu engagieren. Mit einer höheren Geschwindigkeit warst du hier schon automatisch der König. Also würden Sie das dementsprechend nicht bestätigen?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Wie gesagt, die 60er Jahre sind eine Zeit, wo man noch die Illusion hatte, man könne Berlin zu einem hochmodernen Industriestandort ausbauen. In den späten 70ern sieht das dann anders aus. Und dann gibt es ja eben auch die erwähnten kritischen Gutachten von Forschungsinstituten, die tatsächlich auch diesen Begriff benutzen, Subventionsmentalität, was aber letzten Endes sachlich versachlicht eigentlich nur bedeutet, Unternehmen kalkulieren natürlich solche Gelegenheiten mit ein. Wenn man ihnen die Chance bietet, dann tun sie das. Das muss nicht immer ein Missbrauchsfall sein, wie bei den berühmten Schweinehälften, wo dann die Ohren abgeschnitten wurden und dann wurden sie wieder zurückgeschafft nach Westdeutschland. Aber es ist in jedem Fall wirtschaftlich ineffizient. Und die interessante Frage ist, warum hält man an diesem Instrumentarium fest, obwohl es eigentlich alle Beteiligten wissen? Das hat damit zu tun, dass es eine gewisse Pfadabhängigkeit von Institutionen gibt. Es ist aufwendig, es ist teuer auch, ein komplett bestehendes Instrumentarium für Subventionen in diesem Fall einfach abzuschaffen und was Neues einzurichten. Das ist mit hohen politischen Widerständen verbunden, gesellschaftlichen Widerständen. Stattdessen doktert man sozusagen am System herum. Man reformiert.